Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es geht los. Die Formel E steht für ihre Saison 2021 in den Startlöchern. Heute im Programm deswegen selbstverständlich unsere Rennvorschau. Mit allen Infos zum ersten Nachtrennen der Formel E-Geschichte, dem TV-Zeitplan, dem großen Leistungscheck und allem, was du vor dem Auftakt wissen musst. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! ...197 Tage hat es gedauert. Das ist die Distanz in Sachen Zeit zwischen dem letzten Rennen aus 2020 und dem jetzt anstehenden ersten Rennen aus 2021. Der Saisonstart in Diriyah, Saudi-Arabien, liegt kurz bevor. Und das ist die große Vorschaufolge. Hallo, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich bin schönerweise nicht alleine. Wie immer mit dabei aus der eFormel.de-Redaktion, Tobi Wirz. Hallo.
Hallöchen.
Und als kleiner Spezialgast mit dabei, unser eFormel.de-Chefredakteur und Gründer, Timo Pape.
Moin.
Wie geht's dir, Timo? Du warst jetzt länger nicht mehr dabei. Deswegen, eine ernst gemeinte Frage. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Ich bin heiß wie Frittenfett. Die Formulierung muss heute, glaube ich, mindestens 10-mal kommen, denn der Saisonstart steht bevor und mich hat das Formel-E-Fieber wieder gepackt. Ich habe richtig Bock.
Ja, es wird wirklich Zeit. Die Vorfreude steigt auch bei Tobi und mir schon seit einigen Wochen. Die Formel-E hat eigene Flüge gechartert und will Corona-Protokolle einhalten. Nur so ist dieser Saisonstart möglich, denn eigentlich ist die Einreise in Saudi-Arabien momentan untersagt, vor allem für Personen aus Großbritannien. Dank Charterflügen geht das dann aber doch in Anlehnung an eine Aussage vom Formel-E-Gründer Alejandro Agag. In Saudi-Arabien ist alles möglich und offenbar auch ganz genau das. 197 Tage, Tobi, das ist die längste Pause zwischen zwei Formel-E-Rennen ever. Das war eine harte Zeit, finde ich. Du auch?
Auf jeden Fall. Wir hatten ja in der vergangenen Saison schon die lange Unterbrechung wegen Corona, als ich glaube von Ende Februar bis Anfang August gar kein Rennen stattgefunden hat. Und das jetzt war natürlich eine ewig lange Zeit, auch wenn die Testfahrten in Valencia sie so ein bisschen gefühlt verkürzt haben, aber trotzdem wird höchste Zeit, dass es wieder losgeht. Und auch ich bin heiß wie Frittenfett.
Zwei. Bling! Für all diejenigen, die ganze Saisonpause sich in den Herbst- und Winterschlaf verabschiedet haben und jetzt endlich wieder Formel E gucken wollen und gar nichts mitbekommen haben, was in den letzten Monaten passiert ist, kommt hier selbstverständlich noch einmal der Newsüberblick über all das, was in der Saisonpause passierte. Transfermarkt-Karussell. Sam Bird wechselt von Virgin zu Jaguar. Birds Platz übernimmt Nick Cassidy. Sims ersetzt D'Ambrosio bei Venturi. Jake Dennis ist neuer BMW-Fahrer. Und Pascal Wehrlein führt für Porsche. Kurzum, viele Fahrer mit vielen neuen Arbeitgebern.
Fernsehsender-Karussell. Zum ersten Mal strahlt am kommenden Wochenende Run Racing ein Formel-E-Rennen aus. Der Saisonstart kommt bei Pro7 Max. Das Samstagsrennen dann bei Sat1. Mit als Experte an Bord der langjährige Formel-E-Pilot Daniel Abt.
Herstellerkarussell. DS Automobil und Mahindra Racing haben ihre Formel-E-Herstellerlizenzen bis 2026 verlängert. Audi und BMW hingegen steigen überraschend schon am Ende dieses Jahres aus. Tudum.
Und Kalenderkarussell. Nach einigen Absagen und Verlegungen steht der vorläufige Reiseplan der Formel-E nur bis Juni fest. Alle anderen Renntermine sollen im Frühling folgen. Dann auch mit dabei das Datum für den Berlin-E-Prix.
Und Website-Karussell. eFormel.de hat eine neue Website seit Anfang Februar. Wer es noch nicht gesehen hat, klickt euch rein. Wir sind natürlich das ganze Diriyah-Wochenende für euch da.
Es ist das erste Mal, dass in der Formel E ein Nachtrennen auf dem Programm steht. Die Formel 1, die hat das ja schon in Bahrain und in Singapur und in Abu Dhabi und jetzt auch in der großen Elektroserie. Es wurden in den vergangenen Tagen und Wochen zahllose Dutzende Lichtmasten aufgebaut, allesamt ausgestattet mit LED-Lampen, die nach Angaben der Formel E bis zu 50% effizienter sind als normale Flutlichtanlagen, so zum Beispiel in Fußballstadien. Und die Energie dafür, die soll aus, das ist wichtig, erneuerbaren Energiequellen kommen. Allen voran hydriertes Pflanzenöl soll da eingesetzt werden. Jetzt könnte man natürlich diskutieren darüber, wie nötig denn so ein Nachtrennen überhaupt ist. Das können wir nachher auch nochmal machen. Jetzt aber erstmal die Frage an den Formel-E-Experten Tobi. Was ist so herausfordernd an einem Nachtrennen? Das könnte für die Fahrer doch bedeuten, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, was passiert denn, wenn die Strecke nicht ausreichend ausgeleuchtet ist?
Das ist definitiv ein Risiko, aber sollte eigentlich bei der normalen Strecke nicht der Fall sein. Ich meine, wir haben in der Formel 1 im abgelaufenen Jahr erlebt, dass die Auslaufzonen nicht so gut ausgeleuchtet waren und dass da ein junger niederländischer Fahrer eine Abkürzung nehmen wollte und doch tatsächlich ein Kiesbett erwischt hat. Die Gefahr, glaube ich, besteht aber in die Reha nicht. Da haben wir ja grundsätzlich so gut wie gar keine Auslaufzonen wie auf den Formel-E-Strecken überhaupt. Ich glaube auch nicht, dass die Fahrer sich Gedanken machen müssen, dass sie durch das Licht geblendet werden. Denn wenn die Sonne scheint, dann denke ich, ist es durchaus schlimmer, wenn man dann auf bestimmten Streckenteilen direkt in die Sonne gucken muss. Müdigkeit der Fahrer mag man vielleicht denken, aber gehe ich auch davon aus, dass das keine Rolle spielt. Die können ihren Schlafrhythmus aus Europa beibehalten und außerdem das Rennen, ja, 20 Uhr Ortszeit ist das zu Ende. Das ist auch normalerweise nicht unbedingt Schlafenszeit für die Piloten. Und wenn es überhaupt einen Unterschied macht, dann eher einen positiven, denn die Temperaturen sind kühler und dadurch ergeben sich Vorteile, was die Kühlung der Fahrzeuge und auch was die Reifen angeht.
Timo, du hast in der vergangenen Woche die ersten Interviews, na gut, die ersten waren es nicht, aber vor der Saison, so kurz vor der Saison geführt, unter anderem mit dem zweimaligen Formel-E-Meister Jean-Éric Vergne. Berichte uns mal, was hat Jeff gesagt über genau dieses Thema Licht an der Strecke und Nachtrennen und sowas?
Genau, ja. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und ihm mal gefragt, so einerseits, wie die Vorbereitungen laufen, ob es da irgendwie Unterschiede gibt. Gibt es nicht, sagt er. Also das ist eigentlich so, die Rennvorbereitung an sich ist genauso wie bei einem normalen Rennen. Er hat aber natürlich auch Erfahrungen aus Singapur, aus seiner Formel 1-Zeit. Ist, glaube ich, dreimal, wenn ich mich nicht täusche, da gefahren. Hat auch einen ganz guten, ich glaube, sechsten Platz oder sowas mal rausgeholt. Also durchaus ganz erfolgreich. Und er sagte, dass da die Lichtanlagen ja so hell sind, dass du eigentlich ja mindestens genauso gut siehst wie am Tag und teilweise eher sogar mit abgedunkeltem Visier dann gefahren ist, weil es einfach zu hell war. Das erwarten wir hier eigentlich auch für die RIA. Also die, wenn ich richtig informiert bin, sind die Betreiber dieser Beleuchtungsanlagen aus Singapur auch jetzt zuständig für die Beleuchtung in die RIA. Und ich denke, die werden wissen, was sie tun. Also da wird es keinerlei Sichtprobleme geben. Und ja, wir freuen uns einfach auf spektakuläre Bilder.
Ganz sicher. Das ist wahrscheinlich das Hübscheste, was uns da erwarten wird. Nachtrennen ist halt einfach ganz besonders und ganz spektakulär. Also ich freue mich riesig auf das blinkende Halo. Wer die Formel E schon ein bisschen länger guckt, der weiß ja, wenn die Autos im Attack-Mode unterwegs sind oder den Fanboost aktivieren, dann blinkt da oben der Halo-Bügel. Da ist auch ein LED-Streifen drauf. Und das wird ganz tolle Bilder geben, da bin ich mir sicher. Oder so glitzernde Lackierung, der Dragon, der Christbaumkugelrote Dragon. Eine wundervolle Lackierung und wie gemacht in meinen Augen für so Nachtrennen eigentlich.
Oh ja, das gibt neue Desktop-Hintergründe.
Oh, und wie. Die Rennen starten jeweils um 20 Uhr Ortszeit. Das ist der Vollständigkeit halber erwähnenswert. Der Sonnenuntergang, der ist dann ab so etwa 17.50 Uhr. Also das wird auf jeden Fall dunkel sein. Anders als in Abu Dhabi bei der Formel 1 fährt die Formel E also nicht in die Dämmerung hinein, sondern ist es wirklich stockduster, wenn es halt nicht die Flutlichtmasten geben würde. Deutscher Zeit ist damit Rennbeginn um 18 Uhr. Jetzt ist die wichtige Einschränkung allerdings, alle anderen Sessions, die werden bei Tageslicht absolviert. Tobi, wir müssen unbedingt über den Zeitplan reden, denn dieses Mal geht das Formel-E-Wochenende absolut nicht wie üblich am Samstag los, sondern schon deutlich vorher.
Genau, richtig. Und zwar haben wir das erste freie Training schon am Donnerstag. Das ist um 16.15 Uhr deutscher Zeit. Und das ist, denke ich mal, eine kleine Umgewöhnung, weil normalerweise finden ja die freien Trainings, Qualifyings und Rennen am selben Tag statt. Da gab es bislang nur ganz wenige Ausnahmen in der Formel-E-Geschichte. Bedeutet aber in der Konsequenz, dass die Renntage aus jeweils 3 Sessions bestehen, nämlich dem Training, einmal das zweite freie Training, einmal das dritte freie Training, dann das Qualifying mit anschließender Superpole und dem Rennen, das, wie gesagt, schon in der Dunkelheit dann gestartet wird. Es gibt aber kleine Unterschiede im Zeitplan, das heißt, das freie Training geht freitags erst um 12 Uhr los, Samstag aber schon 11.45 Uhr und das Qualifying Freitag 14.30 Uhr und Samstag 14 Uhr. Rennstart ist aber immer 18 Uhr.
Das merken wir uns, glaube ich, all. Also das ist wahrscheinlich die wichtigste Zeit. Rennstart 18 Uhr, da müssen wir uns gar nicht so viele Zahlen merken. Was glaubst du denn, Timo? Vielleicht auch von dem Eindruck hergehen, den du aus dem Gespräch mit Jeff hattest. Ich kann mir vorstellen, dass sich so Rennfahrer eher darüber gefreut hätten, wenn zum Beispiel dieses Donnerstagstraining, was da ganz alleine steht am Donnerstag, auch hinter den Sonnenuntergang hätte verlegt worden. Das wird kein Satz, aber das Training bei Dunkelheit stattgefunden hätte. Glaubst du denn, dass das ein Faktor sein könnte, dass die Fahrer sich den ganzen Tag lang bei hellen Bedingungen vorbereiten und dann gehen die Flutlichtmasten auf und plötzlich musst du in der Dunkelheit fahren?
Ja, es wäre eine ganz gute Gelegenheit gewesen am Donnerstag, ne? Da schon mal ein bisschen zu proben, denn was ich mitbekommen habe, ist, dass die Simulatordaten, die die Teams bekommen haben, es gab ja noch kleinere Anpassungen an der Strecke, die fahren im Simulator auch bei Nacht, also um sich daran zu gewöhnen und das alles wirklich so echt es geht zu simulieren oder so realistisch wie möglich. Und vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass der ein oder andere sich da gewünscht hätte, dann eben im Dunkeln auch mal ein bisschen zu proben vorher. Weiß ich nicht, warum es so ist, hat wahrscheinlich irgendwie auch Gründe mit bezüglich Sendezeiten weltweit, ich habe keine Ahnung warum.
Tja, die Wege der Formel E sind manchmal unergründlich, vollkommen egal. Wir halten fest, die ersten Nachtrennen stehen auf dem Programm und beide Nachtrennen am Freitag und Samstag beginnen um 18 Uhr deutscher Zeit. Dann lasst uns doch mal einen Blick auf die Strecke werfen, Jungs. 2,495 Kilometer ist sie lang, damit genau einen Meter länger als im letzten Jahr. Die Kurvenanzahl bleibt gleich. 21, so viele wie kein anderer Kurs im ganzen Rennkalender. Und Timo, gerade die erste Hälfte der Strecke, die hast du wirklich in sich, oder?
Ja, absolut. Wir haben ja die, nach der Start- und Zielgeraden kommt ja relativ schnell dieser geschwungene Teil, die S's, wie wir es immer so schön nennen, wo sich die Strecke den Berg runterschlängelt. Unendlich lang gefühlt, erinnert so ein bisschen an Strecken wie Bathurst beispielsweise in Australien. Also sehr, sehr gewohnt, oder die SS in Silverstone in Austin. Eine wahre Freude für die Fahrer, wenn man sich so die Quotes anhört. Und ich habe mit Antonio Felix da Costa letzte Woche auch gesprochen dazu. Und er sagte auch, die Strecke macht so schon unheimlich viel Spaß und ist eine riesige Herausforderung, weil du halt so schnell durch diese Kurven fährst, wenig Grip hast, die Fliehkräfte tragen dich nach außen. Also es ist wirklich viel Präzision gefragt. Und es gab ja Streckenanpassungen, leichte in diesem Jahr. Unter anderem wurde eine Kurve in diesem Geschlängel in den S's schneller gemacht. Also die Linie führt jetzt direkt da durch die Strecke. Und dadurch fahren die Fahrer jetzt noch schneller diesen Berg runter. Und sowohl er als auch Jean-Éric Vergne haben das ja schon getestet im Simulator und sind total begeistert, meinen, es ist super cool, es macht richtig Spaß und ist einfach wirklich eine krasse Herausforderung.
Das ist, glaube ich, ideal. Also bester kann man es kaum zusammenfassen. Das ist so die alte Stadtkursregel. Je näher man an der Mauer dran ist, desto schneller ist man, das ist klar. Aber wenn man mit weit über 100 km/h nur Zentimeter an den Mauern dran vorbeischrammt, das muss so Spaß machen und gleichermaßen so viel Angst machen. Also das ist wirklich in meinen Augen eine der, wenn nicht vielleicht sogar die herausforderndste Strecke, die Formel E so in ihrem Kalender hat. Wir müssen mal abwarten, was dann auch auf uns zukommt. Wir kennen den ganzen Kalender ja noch gar nicht. Der wird ja erst im weiteren Verlauf des Jahres, im Frühling gibt's das nächste Update, also der wird im weiteren Verlauf des Jahres vorgestellt. Aber zurück zu Diriya, Tobi. Da gibt es vielleicht ein paar Überholmöglichkeiten, nicht unbedingt in den S's. Aber ich würde all unseren HörerInnen ans Herz legen, guckt mal auf Kurve 18. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit zum Überholen. Und kurz danach ist die Attack Zone.
Genau, richtig. Das hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt. Die S's sind zum Überholen absolut nicht gut geeignet. Da höchstens mal, wenn ein Fahrer einen größeren Fehler macht, dass da jemand sich vorbeipressen kann. Aber grundsätzlich, Kurve 18 hat sich da schon als gute Überholmöglichkeit etabliert. Wir haben da eine lange Geraden, die davor ist. Und dann ja, ist es eine Rechts-Links-Schikane. Und die Attack Zone ist ja da auch nicht ganz unproblematisch. Wir hatten da im vergangenen Jahr den Unfall von Antonio Felix da Costa mit Sebastian Buemi, wo Buemi abgebremst hat, um die Attack Zone nutzen zu können. Und Felix da Costa ist ihm hinten reingefahren, hat ihn rumgedreht. Das ist durchaus nicht ganz ungefährlich, wenn jemand unmittelbar hinter einem liegt. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wo man sich stattdessen hinmachen soll. Die Strecke ist relativ eng ansonsten. Da gibt's nicht wirklich so viele gute Stellen. Und was natürlich auch im letzten Jahr eine Rolle gespielt hat, was dieses Jahr kein Problem mehr sein sollte, das war ja die Verwirrung, die entstanden ist, als hinter dem Safety Car der Attack Mode aktiviert wurde und es da zu diversen unerlaubten Überholmanövern kam an dieser Stelle.
Allen voran Maxi Günther.
Zweiten Platz verloren und am Ende noch nicht mal Punkte mitgenommen nach dem BMW-Doppelsieg. Das war schon dramatisch vorletztes Jahr. Ich sage immer letztes Jahr, das war 2019 das Rennen, das ist voll ungewohnt.
Ja, Ende 2019, ne? Im November war es, glaube ich, irgendwann. Später November.
Tobi wird das genaue Datum noch
im Kopf haben. 20. November, 24. sowas.
Das könnte sein, ja.
Naja, auf jeden Fall war die, im Jahr zuvor war ja trotzdem auch Diskussion um die Attack Zone. Und da war die ja am Anfang der langen Geraden und zwar auch auf der Innenseite der Kurve und man musste auch da vom Gas gehen, wenn man um die Kurve fuhr, um die Attack Zone zu erwischen. Das war ja überhaupt das erste Rennen damals mit Attack Mode, das erste Rennen der Gen 2 Ära. Und auch da gab es Diskussionen, die gab es letztes Jahr, die gibt's auch dieses Jahr wieder. Felix da Costa hat mir gesagt, dass es im Drivers Briefing auch Diskussionen gab mit Scott Elkins, mit dem Rennleiter wieder und alle Fahrer sich einig sind, die Position ist völlig ungeeignet, wo die Attack Zone jetzt wiederholt ist, aber er vermutet, das fand ich ganz witzig, dass die Formel E das eben bewusst macht, um ein bisschen mehr Action zu schüren auch auf der Strecke. Also wenn da jemand wieder dem anderen hinten reinkracht, nimmt die das gerne in Kauf, die Formel E, und bringt natürlich ein bisschen Bewegung in das Ganze. Er hat gesagt, Konsequenz für uns bedeutet, wir müssen, wenn wir den Attack-Mode aktivieren wollen, noch mehr aufpassen natürlich und noch mehr Vorsprung auch herausfahren, um dann wirklich vorne zu bleiben und damit einem keiner hinten reincrasht.
Eine weitere Neuerung in diesem Jahr in Diriyah ist, dass Teile der Strecke neu asphaltiert wurden. Das ist in der Formel E bislang nie so wirklich ein Thema gewesen, weil die Autos ja sowieso schon kaum Grip haben mit den Straßenreifen, die es ja im Endeffekt sind. Also sind jetzt nicht ganz Modelle, die für Straßenautos gebaut sind, aber der Unterschied zwischen den Reifen auf Formel E-Autos und dem, was Michelin dann am Ende auf die öffentlichen Straßen bringt, der ist jetzt nicht allzu groß. Ich bin mir nicht sicher, wie groß der Effekt von dem neuen Asphalt werden könnte. Das ist in anderen Rennserien hin und wieder ein Problem, dass es da rutschig werden könnte. Öl kommt da halt meistens noch so ein bisschen nach. Ich meine, Asphalt, das habe ich mal recherchiert, weil ich gar keine Ahnung hatte, was Asphalt eigentlich ist, bis ich das mal hier eben brauchte. Das sind halt Gesteine und Hohlräume und Bitumen. Und Bitumen, das ist raffiniertes Rohöl. Und das drückt da eben noch so ein kleines bisschen nach, wenn der Asphalt frisch verlegt ist. Noch dazu halt der Wüstensand. Also, Diriyah war in den letzten Jahren immer schon so ein Ort, wo es relativ wenig Grip gab. Ich möchte es jetzt nicht heraufbeschwören, aber es kann sein, dass es am Anfang doch zu einer kleinen Rutschpartie werden könnte am nächsten Rennwochenende.
Da gehe ich auch von aus, ja.
Eine weitere Besonderheit in Diriyah ist, dass die Start- und Ziellinie voneinander versetzt sind. Das dürfte den meisten aufgefallen sein, wenn ihr auf die Streckenkarte guckt. Tobi, erklär mal ganz kurz, warum ist das so? Warum ist die Startlinie nicht gleich die Ziellinie?
Das hat reglementtechnische Gründe. Und zwar ist es so, dass grundsätzlich die Ziellinie zwischen der Boxenein- und der Boxenausfahrt liegen muss. Damit ist, ja, ich sag mal, die Definition schon ziemlich vorgegeben, je nachdem, wo die Boxengasse ist. Aber das heißt natürlich nicht gleichbedeutend, dass da auch genügend Platz ist, um 24 Fahrzeuge hintereinander sich aufstellen lassen zu können, um da einen Rennstart durchzuführen. Denn da können auch schon mal eine Kurve und eine Schikane sein und Das wäre, ich sag mal, für die Leute, die hinten starten, natürlich kontraproduktiv, wenn die Ampel nicht sehen können, weil die hinter der nächsten Kurve verborgen ist. Und deshalb ist es so, dass man als Start gerade eben eine Gerade nimmt, ja, wo auch die Fahrer, die ganz hinten stehen, eine Möglichkeit haben, die Ampel zu sehen. Und in Diriyah ist es halt so, wie auf diversen anderen Strecken auch, dass das nicht der Punkt ist, wo sich auch die Ziellinie befinden muss. Und aus dem Grunde haben wir das an zwei verschiedenen Stellen.
Jetzt wahrscheinlich zum wichtigsten Thema von allem. Wo um alles in der Welt kann ich die Formel E gucken? Ich habe mitbekommen, Tobi, da wurde eine Menge verändert in der letzten Zeit. Irgendwie soll es einen neuen Fernsehsender geben. Wo gibt es Elektromotorsport?
Ja, das ist richtig. Die Formel E läuft ab dieser Saison bei Run Racing und überwiegend im Fernsehen auf dem TV-Sender Sat1. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Direkt beim allerersten Rennen gibt's diese benannte Ausnahme, nämlich der Saisonstart wird bei Pro7 Max übertragen. Den Sender kennen die einen oder anderen sicherlich, unter anderem NFL-Fans, weil da auch schon mal Spiele übertragen werden. Aber Rennen 2 am Samstag läuft dann ganz normal wie geplant auch bei Sat1. Da gab es diverse Diskussionen auch unter unseren Lesern im Vorfeld. Hintergrund war wohl, dass Sat1 nicht gewillt war, für die Formel E ihr Vorabendprogramm, das sie in der Woche grundsätzlich haben, anzupassen. Das Formel E-Rennen in Diriyah hat ja eine Besonderheit. Das ist ja am Freitag schon. Und ich meines Wissens nach auch, glaube ich, das einzige Rennen, das freitags stattfindet. Ansonsten sind die Rennen ja grundsätzlich samstags oder bei Doubleheadern dann Samstag und Sonntag. Aber das Wochenende in Arabien halt nicht den Sonntag umfasst, sondern Freitag und Samstag ist, finden die beiden Rennen dann halt an diesen Tagen statt.
Das ganze Run-Racing-Team dürfte allen voran den DTM-Fans schon bekannt sein. Mit dabei sollen sein Andrea Kaiser und Matthias Killing und Eddie Mielke hinterm Mikrofon. Schönen Gruß. Und Timo, Daniel Abt als Experte. Was erwarten wir von ihm? Also das ist wahrscheinlich das prominenteste Mitglied in diesem ganzen Run-Team für die Formel E.
Ja, ist, glaube ich, ein sehr guter Zugewinn für das Team. Daniel ist ja jetzt, ja, hat ja bisher jedes einzelne Formel-E-Rennen bestritten. Jetzt nächste Woche wird das erste, in dem er mal nicht selbst im Auto sitzt. Das heißt, er hat unfassbar Erfahrung, er kennt die ganze Szene, die ganze Serie, die Fahrer wie kaum ein zweiter Außenstehender, sage ich mal. Er weiß technisch, was da passiert. Er kennt auch die Strecke in Diriyah und den Großteil des Kalenders natürlich persönlich aus eigener Erfahrung. Und wir wissen, wie affin er vor der Kamera ist. Mit seinem YouTube-Kanal, mit seinen generell Social-Media-Kanälen ist er ja extrem viel vor der Kamera unterwegs, hat da Erfahrung und hat jetzt mit Sat1 beispielsweise im Rahmen der Testfahrten in Valencia auch schon Erfahrung gesammelt. Also ich glaube, das wird einerseits irgendwie, was seine Expertise angeht, der Sendung gut tun. Andererseits ist er auch einfach ein lockerer Typ vor der Kamera. Die Fans lieben ihn, das wissen wir seit Jahren. Also super Verpflichtung von Sat1.
Das finde ich auch. Damit laufen alle Rennen des Diriyah-Wochenendes im Free-TV. Alle anderen Sessions, die gibt es dann bei ran.de im Internet, vermutlich mit englischsprachigem Originalton. Oder ganz einfach bei uns, eformel.de, mit Livestreams zu den freien Trainings. Und dann natürlich auch mit unserem Live-Ticker zu jeder Sekunde, in der die Autos auf der Strecke sind. Und dann am Rennen, Samstag und Freitag, einfach Pro7 Max, erst am Freitag und dann Sat1 am Samstag einschalten. Das ist der Weg zum Glück und zum Formel-E-Wochenende in Saudi-Arabien. Bei den Vorsaisontests in Valencia führte ein Team auf den ganzen Zeitentableaus BMW. Die gehen damit mehr oder weniger als Favorit in die Saison, möchte man vielleicht sagen. Aber Timo weiß, warum die ganzen Vorsaisontestfahrten seit Jahren eher als unrepräsentativ, fast belächelt werden, mit Naserümpfen beobachtet.
Ja, es ist natürlich die Streckencharakteristik in Valencia. Wir sprechen ja da von einer klassischen Rennstrecke, die mit den zackigen und schnellen Richtungswechseln auf den engen Straßenkursen der Formel E nicht allzu viel gemein haben. Nichtsdestotrotz ist Valencia schon mal immer eine halbwegs gute Standortbestimmung, was die Effizienz des Antriebs angeht, aber grundsätzlich lässt sich schwer sagen, wie schnell ist ein Team wirklich dann auf der Formel-E-Strecke, auf dem eigentlichen Straßenkurs.
Wobei wir ja vielleicht sogar, also nicht nur vielleicht, wir fahren ja definitiv in Valencia, wenn auch dann auf einer anderen Streckenführung als bei den Vorsaisontests, aber vielleicht ist Valencia in diesem Jahr mal ausnahmsweise nicht ganz so unrepräsentativ für die Formel E und für das Kräfteverhältnis, aber Diriyah ist gewissermaßen unser erster großer Straßenkursvergleich der Saison, wo wir dann auch mal gucken, wie effizient die Autos tatsächlich auf einem Straßenkurs unterwegs sind. Und trotzdem muss man sagen, BMW war 2019 mit 2 Pole Positions das zumindest auf einer Runde schnellste Team. Also könnte es da vielleicht einen Vergleich geben zu dem, was die in Valencia geleistet haben. Auch die Konkurrenz hat ja in der letzten Saison besonders die Stabilität von dem Auto in den S's gelobt. Da hat BMW, so bemerkten es jedenfalls die Konkurrenten, am meisten Zeit gewonnen im Vergleich mit allen Rivalen.
Ich glaube schon, dass wir mit BMW rechnen müssen. Jetzt mit Blick auf letztes Jahr, mit Blick auf die Vorsaison-Testfahrten, klar. Und Max Günther geht jetzt in seine zweite Saison mit BMW. Auch er hat einiges an Erfahrung gesammelt. Für ihn lief es ja letztes Jahr nicht so ganz rund in Diriyah. Also Alex Sims, sein Teamkollege, hat ja geglänzt ohne Ende mit 2 Pole Positions und einem Sieg, glaube ich. Mal sehen, ob Max es diesmal besser zusammenkriegt, aber sein neuer Teamkollege Jake Dennis gibt ja sein Debüt in der Formel E, der hat noch gar keine Rennerfahrung. Da bin ich sehr gespannt, wie der sich schlagen wird, aber für mich deshalb BMW nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Die werden schon ganz vorne dabei sein, aber Kandidaten für den Sieg, ja, Max Günther vielleicht, aber ich glaube, da gibt es auch andere Teams, die ebenfalls diese Favoritenrolle einnehmen könnten.
Und es ist ja nur eine von so vielen offenen Fragen vor Saudi-Arabien. Wie reagiert Audi zum Beispiel auf die durchwachsenen Ergebnisse bei den Vorsaisontests? Oder allen voran, wie konkurrenzfähig sind denn Teams wie DS, Nissan und Dragon, die bekanntlich mit den Motoren aus 2020 antreten? Alle anderen Teams sind bereits mit den Aggregaten aus 2021 am Start. DS, Nissan und Dragon, die rücken erst ab, ich glaube, Rom, ab dem dritten Rennen dieser Saison mit ihren neuen Aggregaten an. Also auch da wird das spannend. Ich habe eine ganz andere Frage an dich, Tobi. Die Formel E ist ja jetzt offizielle FIA-Weltmeisterschaft. Diesen Vertrag hat die Formel E im vergangenen Jahr unterzeichnet mit der FIA. Steigt dadurch der Druck?
Boah, das kann ich mir ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, die Teams haben bislang auch schon immer alles gegeben. Ja, denn, und das ist jetzt nichts anderes als auf dem Papier eine höherrangige Einstufung des Ganzen. Ja, man ist ja auch bislang auf Strecken auf der ganzen Welt gefahren und hat gegen die gleichen Gegner gekämpft. Ja, im Endeffekt kann man spöttisch sagen, bislang fehlte einfach nur die Gebühr, die an die FIA entrichtet werden musste für diesen Weltmeisterschaftsprädikat. Aber der Druck an und für sich wird da in meinen Augen nicht größer sein.
Ich glaube, der Druck steigt aus einem anderen Grund. Und zwar nicht, weil es jetzt der WM-Status plötzlich da ist, sondern weil Teams wie Porsche und Mercedes in ihre zweite Saison gehen. Und ich habe das ganz viel gehört die letzten Wochen, so zwischen den Zeilen auch. Die anderen Teams, die Konkurrenten, rechnen schon damit, dass die beiden richtig stark sein werden. Und wir haben das bei anderen Herstellern genauso mitgekriegt. Egal, ob das Jaguar war, ob das Audi war in den ersten Jahren. Wenn du als Team neu reinkommst, nimmst du das Ganze, das ist jetzt eine steile Hypothese, aber ich glaube, man nimmt es noch nicht so ernst, wie wenn man jahrelang dabei ist und wirklich weiß, wie schwierig es ist, in der Formel E zu gewinnen. Und ich glaube, dass sowohl Mercedes als auch Porsche noch mal eine Schippe drauflegen werden dieses Jahr. Die Konkurrenz wird noch stärker und dadurch auch der Druck für alle Teams. Plus dieses Prädikat WM, was glaube ich eher, ja, ich meine, aus Marketing-Sicht ist das natürlich sehr schön. Und ich glaube, die Fahrer haben diesen prestigeträchtigen Titel erster Weltmeister. Das ist schon ein großes Ziel. Also vielleicht durch den Titel so ein bisschen mehr Druck, aber ich glaube, es ist eher die Reife der teilnehmenden Teams und Hersteller.
jetzt möchte ich uns alle mal zu ein paar steilen, noch weiteren steilen Thesen hinreisen lassen und mal so ein bisschen tippen, was passiert. Ich kann mal den Anfang machen und dann will ich hören, was ihr irgendwie vorhersagt für das Tiria-Wochenende. Also, mein Tipp ist, ähnlich wie Timo gerade es schon angeschnitten hat, Pascal Wehrlein, der schlägt bei Porsche ein wie eine Bombe und fährt in die Superpole. Das hat bei Porsche bislang immer nur André Lotterer geschafft. Neil Jani war weit entfernt von seinem Teamkollegen. Aus welchem Grund auch immer, er vermutet das Chassis. Er vermutet aber, vielleicht war es auch meine eigene Leistung. Also ganz sicher ist sich Porsche nicht, woran es an Neil Jani letztes Jahr gelegen hat. Ich sage, Wehrlein schlägt richtig ein. Das erste Rennen gewinnt trotzdem Max Günther. Und Venturi, die überraschen uns mit dem neuen Mercedes-Motor. Tobi, jetzt bist du dran. Dein Tipp für Saudi-Arabien.
Ja, da halte ich direkt mal dagegen. Also meiner Meinung nach wird Antonio Felix da Costa direkt seinen Konkurrenten in Qualifying Gruppe 1 zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Wehrlein Nachfolger Alexander Lin in Mahindra wird den Konkurrenten zeigen, was Mahindra dieses Jahr drauf hat. Aber die ganz große Überraschung in Diria wird in meinen Augen Sergio Sette Câmara im Dragon.
Mhm, weshalb denn das? Weil der jetzt auf Podiumskurs abbiegen kann?
Auch das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der war für mich auch schon die ganz große Überraschung bei den Vorsaisontests. Auf jeden Fall auf eine schnelle Runde. Und ich gehe davon aus, dass jetzt in der neuen Saison er das auch tatsächlich konservieren kann. Und wie du schon sagtest, Dragon gehört zu den Teams, die mit den Vorjahresmotoren antreten. Die haben natürlich deutlich mehr Erfahrung mit ihren Antrieben. Und ich glaube, dass das auch ein Vorteil für Dragon oder insbesondere für Sette Câmara beim ersten Rennen sein könnte.
Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Timos Prognose, weil der hat die Glaskugel bei uns in der Redaktion. Timo weiß immer, was passiert. Was glaubst du? Was sehen wir in Saudi-Arabien?
Also ich bin so ein bisschen bei euch beiden. Ich glaube, dass Antonio Felix da Costa wieder sehr, sehr schnell sein wird, genauso wie Jeff. Aber ich glaube, Felix da Costa wird die Nase vorn haben. Da bin ich bei Tobi W. und bei dir, Tobi B., bin ich mit Blick auf Pascal Wehrlein. Ich glaube, dass er auch Superpole dabei sein wird und richtig schnell sein wird. Vielleicht auch im Rennen eine Rolle spielt, Vierter wird, keine Ahnung. Aber mal sehen, wie sich so die Saison entwickelt. Bisher kennen wir Wehrlein ja vor allem als Unkonstante. Also, dass er mal wirkliche Sternstunden hat und manchmal, naja, irgendwo im Mittelfeld rumdüppelte. Ich glaube, dass das Podium sich entscheiden wird zwischen den beiden DS-Piloten und Nyck de Vries. Denn Mercedes wird sauschnell sein und Nyck de Vries hat letztes Jahr schon bewiesen in Saudi-Arabien, dass er sehr schnell ist auf der Strecke. Da ist er ja in seinem Debüt-Qualifying, glaube ich, auch direkt in die Superpole gefahren damals. Ich bin sehr gespannt auf den Kampf zwischen den beiden Jaguar-Piloten, Evans und Bird. Ich glaube, Evans wird Bird schlagen. Und Nick Cassidy wird zum tragischen Helden als neuer Virgin-Fahrer Bombenleistung bringen, aber naja, wie das oftmals so ist bei der Premiere, irgendwas wird schon sein.
Und jetzt seid ihr gefragt, liebe HörerInnen. Wir haben wie immer ein eigenes Tippspiel auf kicktipp.de/Formel E. Da waren in der letzten Saison über 75 Spielerinnen und Spieler dabei, das Ganze organisiert von unserem Hörer Ricardo. Küsschen aus der Ferne. Vielen Dank für die ganze Mühe, die du dir damit immer machst, Ricardo, und auch in diesem Jahr machen möchtest. Da können alle sich hinwenden. kicktipp.de/Formel E. Für jedes Event werden da Ergebnisse getippt. Ich habe da immer ein bisschen Furcht vor dem, was Tobi W. so macht, weil der ist unser Tippkönig. Mal gucken, ob ihr es mit Tobi W. aufnehmen könnt und ihm zeigen könnt, wer wirklich Ahnung von der Formel E hat. Also, kicktipp.de/Formel E zu unserem LeserInnen-Tippspiel. Eine Rubrik, die wir im E-Pod unbedingt brauchen, und zwar jedes Mal, die heißt so: Tobis Teleskop. Und das ist die Sternstunde von Tobi W. Ab geht's. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ein neuer Fahrer oder eine neue Lackierung. Die Teams in der Formel E haben in der Saisonpause verschiedene Gründe, eine große Vorankündigung in den sozialen Medien zu platzieren. So auch geschehen am vergangenen Samstag beim Hinterbänkler-Team NIO. Hier warteten dann anschließend viele Formel E-Fans eine Woche vor dem Saisonstart gebannt darauf, dass,
Trommelwirbel,
NIO sein neues Team-Merchandise vorstellte. Wenn man durch die sportlichen Leistungen schon keine Preisgelder annimmt, dann vermarktet man es halt größer, das Geld von seinen Fans zu nehmen.
Aber hübsch ist es doch, das Merchandise. Findest du nicht? So eine hübsche Regenjacke in Dunkelblau.
Auf jeden Fall ist das hübsch, ja. Aber ich weiß nicht, wenn man so eine Ankündigung macht, auch wir als Journalisten sind dann immer gespannt, was kommt denn da jetzt? Ist es möglicherweise das Commitment von Neo für die Gen 3-Ära als dritter Hersteller? Und dann, ja, wir haben neues Merchandise. 4 Artikel sind's übrigens.
4 Artikel gibt's? Okay.
4.
Also Regenjacke?
Regenjacke, Cappy, Poloshirt und Fleecejacke.
Nice.
Es ist im E-Pod eine kleine Tradition inzwischen, dass wir uns am Ende jeder Episode ein kleines bisschen abtesten. Grid Dummies heißt unser Quiz in Anlehnung an die Vorstartaufstellung in der Formel E, das Dummy Grid. Wir haben allesamt vorab Fragen vorbereitet und versuchen jetzt, kurz vor dem Saisonstart in Saudi-Arabien, so viele es geht, richtig zu beantworten. Und ihr an den Audio-Empfangsgeräten dürft natürlich mitraten. Ich würde heute den Anfang machen und dann gucken wir mal, wie wir so reihum gehen können. Ich habe zuallererst eine Schätzfrage für euch beide, bei der man, glaube ich, halbwegs guten Punkt erzielen kann, wenn man gut mit Zahlen ist. Tobi, bei dem kribbelt's jetzt schon.
Oh.
Die Frage lautet, die Meeresküste von Saudi-Arabien ist 7572 Kilometer lang, liegt damit in den Top 35 der Welt. Wie viele Runden müsste ein Formel-E-Auto absolvieren, um diese Distanz auf der Diriyah-Strecke zurückzulegen? Was schätzt ihr?
Eieiei. 7000 Kilometer, wie viel waren es genau?
7572.
Darf man den Taschenrechner benutzen hier?
Nee. Aber du darfst so okay. Plus, minus 100 drüber oder drunter liegen.
Okay. Muss ich anfangen?
Nö. Wer auch immer zuerst eine Lösung hat, darf einen einwerfen.
Das ist jetzt... Schätzfrage ist, glaube ich, in dem Sinne etwas übertrieben.
Ist eine Rechenaufgabe für mich, das mache ich im Kopf. Das habe ich jetzt gerade eingegeben in meinen virtuellen Kopftaschenrechner.
Ja, so ungefähr. Ich kann es nicht auf die Runde genau sagen, aber ich schätze 3050.
Ungefähr. Das ist die erste Antwort?
Ich sage etwas weniger. Und zwar sage ich 2800.
Oh, es ist sehr eng. Aber beide kriegen den Punkt. Plus minus 100 habe ich gesagt. Die richtige Lösung ist 3036 Runden. Tobi war zwar näher dran, aber die Vorgabe war, seid innerhalb von 100 Punkten. Deswegen gibt's Punkte für beide.
Da war Tobi W. aber ganz schön nah dran. Also, no offense, den Punkt kann er auch, den hat er sich verdient.
14 Runden dran, das war stark.
Ja, oh. Ich muss ja sagen, wir hatten ja eben schon das Thema, dass nur 5 Meter, glaube ich, fehlen für 2,5 Kilometer und 7.500 genau, Kilometer sind. Das geht im Kopf relativ einfach, muss ich zugeben. Zumindest für mich.
Sagst du.
Ja, eben, ich kann das auch nicht.
Okay. So, dann bin ich, glaube ich, dran mit der nächsten Frage.
Leg los!
Oh, ja, Saisonauftakt in Diriyah. In Diriyah gibt's ja das allererste Nachtrennen in der Formel E, aber da haben wir auch schon andere denkwürdige Dinge erlebt. Zum Beispiel ist einmal in einem freien Training der frisch verlegte Asphalt aufgebrochen und die Strecke musste anschließend umgebaut werden. Welcher Fahrer crashte beim freien Training zum Diriyah E-Prix 2019 und löste damit diesen Umbau aus?
Oh, ich habe das Gefühl, Timo weiß sowas. Das sind so Fakten, da braucht man keine Zahlen. Fakten mit Zahlen ist Tobi W. Und Fakten mit so historischen Ereignissen, das ist Timos Gebiet eigentlich.
Oh, the pressure is on, aber schwierig. Ich muss mal gerade überlegen. Im freien Training 2019.
Anschließend wurde die Strecke umgebaut, da wurde die Mauer weiter in Richtung Streckenmitte verlegt, sodass die Fahrer den Bogen etwas größer fahren mussten und dann diese Strecke, wo der Asphalt aufbröselte, umfahren mussten.
Ich erinnere mich sogar an die Stelle, wo das war. Ich weiß nur leider nicht das Auto.
Ich habe crashende Virgins vor Augen, aber das war im Rennen.
Ich habe sie aber auch vor Auge, vom Auge, Timo. Im Qualifying habe ich einen crashenden Dragon und einen Jaguar vor Augen, weil die irgendwie auf den Gummiabrieb gekommen sind und dann irgendwie ihre Runde nicht beenden konnten im ersten Qualifying oder so. Ich sag, Sam Bird war's, weil ich habe auch einen Virgin vor Augen.
Ich sage einfach jetzt mal Jean-Éric Vergne.
Ist leider beides nicht richtig. Es war Brandon Hartley im Dragon.
Oh, hätte ich mal doch den Dragon gesagt.
Das, ja, was du aber meintest, war im Qualifying tatsächlich. Und da war es der Reifenabrieb. Und das waren direkt hintereinander Nico Müller und James Calado, die dann rausgeflogen sind. Aber an einer ganz anderen Stelle.
Das heißt, aber kein Punkt.
Leider keine Punkte.
Oh, okay. Dann gucken wir mal, ob Timo vielleicht eine Frage uns stellen kann, die wir beide beantworten können.
Ja, ist zwar keine Formel-E-Frage, aber sie hat immerhin Saudi-Arabien-Bezug. Denn manche haben es vielleicht mitgekriegt auf unserer Website, dass die St. Helena, müsste man ja wahrscheinlich britisch aussprechen, das Postschiff, das ehemalige, das Fahrerlager der Extreme E, hat heute abgelegt in Liverpool und ist jetzt auf dem Weg zum ersten Rennen der Geschichte in der Extreme E nach Saudi-Arabien. Meine Frage an euch beide: Wann, und da so ein Zeitraum von ungefähr 3 Tagen, wann kommt die St. Helena in Saudi-Arabien an?
Ich lasse Tobi den Vortritt.
Ja, ich habe es gelesen. Es waren knapp 3 Wochen, ich glaube 20 Tage habe ich gelesen.
Ich auch. 17 bis 20 Tage sind das, glaube ich.
Genau. Das sind sie. Ich hätte jetzt zwar die Daten hören wollen, aber ist ja Quatsch. Ihr könnt ja genauso im Kalender gucken. Also beide Punkt, beide richtig.
Juhu, mein erster Punkt. Dann gucke ich mal, ob ich euch mit meiner zweiten Frage ein bisschen aus der Reserve locken kann. Ich vermute das ja nicht. Die ist vom Schwierigkeitsgrad deutlich unter meiner ersten Frage. Es geht um einen Abschied. Noch 3 Rennen. Dann wechselt DS nämlich den Chef von seinem Motorsportzweig. Bisher hat das ja Xavier Mestre-Lapinon übernommen, die ganzen Einsätze mit der Cheetah. Und ab April nimmt dann der bisherige Technikboss vom Team, Thomas Chevauché. Welche Rolle übernimmt Mestre-Lapinon denn stattdessen? Wisst ihr das?
Ja, jein. Also er wechselt zur FIA und wird da Technical Director.
Mhm, was sagt Tobi?
Das ist absolut richtig. Schließe ich mich an.
Es ist absolut richtig, ja. Ihr kriegt den Punkt. Weißt du noch, Timo, in was für einer Abteilung vielleicht?
Rundstreckenrennen-Serie.
Ja, so ähnlich. Einfach nur Sport.
Nee, keine Ahnung. Sport, gut.
Na, die FIA, die macht ja auch normale Autos. Und da muss man das natürlich spezifizieren. Aber den Punkt kriegt ihr beide verdientermaßen. Das war meine zweite Frage. Jetzt ist Tobi wieder dran.
Oh, ja, meine zweite Frage dürfte auch etwas leichter sein als meine erste. Noch nie in der RIA gewonnen, hat übrigens DS Cheetah. 2018 waren aber Jean-Éric Vergne und André Lotterer auf einem Weg zu einem Doppelsieg, als beide Fahrer aus dem gleichen Grund eine Durchfahrtsstrafe erhielten. Die Frage an euch beide ist, weswegen bekamen sie die Durchfahrtsstrafe? Kommt der Strafen-Tobi wieder durch?
Boah, also einmal weiß ich, dass Vergne, ich bin mir nicht sicher, ob es sein Antriebsstrang war oder die Batterie gewechselt hatte. Wegen einem Unfall, glaube ich, oder so, mussten die da nochmal eine Menge wechseln kurz vorm Rennen. Und das Rennen hat er, glaube ich, aber auch relativ früh aufgegeben, nachdem sein Lenkrad dann den Geist aufgegeben hatte, wo das so geklemmt hatte.
Ich glaube, es war irgendwas relativ Banales. Also entweder es war mal wieder der leidige Battery Implementation Guide, den wir bis heute nicht kennen. Aber ich glaube, es war irgendwas Banaleres. Ich sage mal, Speeding in the Pit Lane oder irgendwie sowas. Frühstart.
Tobi, du?
Ja, ich sag, beide haben noch mal was unter Parkfermi-Bedingungen verbotenen Teilen gearbeitet. So Batterie zum Beispiel gewechselt.
Ich ziehe nochmal zurück und sage, es war Speeding under Full Course Yellow.
Ja, Pitlane wäre relativ unwahrscheinlich, weil ja in der Gen-2-Ära keine Boxenstops mehr gemacht werden. Und das war ja das erste Rennen der Gen-2-Ära. Aber Timo, leider ist es so, dass du mit deiner ersten Vermutung richtig lagst. Es ist tatsächlich der Battery Management Software Implementation Guide gewesen. Die Software an beiden Fahrzeugen war falsch konfiguriert und sie haben tatsächlich zu viel Energie rekuperiert in der Anfangsphase des Rennens.
Okay.
Das heißt, ich muss jetzt Timos zweite Frage richtig beantworten, damit ich nicht als Verlierer hier heute rausgehe.
Okay.
So aus, ja.
Diese Frage ist geschuldet unserem Live-Gang in den letzten Wochen und bezieht sich gar nicht so direkt auf die RIA, sondern auf unsere Website eformel.de. Schätzt mal, wie viele reguläre Formel-E-Artikel haben wir im System? Das heißt, keine Kurzmeldung, keine Extreme E, keine E-Serien-News. Wie viele vollwertige Formel-E-Artikel haben wir im System?
Ach du Kacke.
Boah. Schätzfrage, wer ist näher dran?
Also, Scheiß. Wir haben ja so als Faustregel mindestens einen pro Tag. Zählen Kurzmeldungen dazu, Tibo? Nee, vollwertige.
Nein, keine Kurzmeldung.
Ja, es ist zwar nicht immer jeden Tag eine vollwertige Meldung, aber ich sag mal, 360 sind das bestimmt im Jahr. Aber dann kommen halt noch die ganzen Rennen dazu, Tobi. Wie viele haben wir an einem Rennen? Weißt du das?
Also ich weiß, wie viele wir am Berlin-Wochenende oder in den 9 Tagen von Berlin hatten.
Ja, 100 allein.
100.
Ja. seit eFormel.de Gründung, meinst du, Timo?
Yep.
Alter Finne, ey.
Oder sagen wir mal seit Startsaison 1. Davor war ich ja auf WordPress unterwegs, da habe ich einige Artikel nicht übernommen, aber seit Ende 2014 in etwa.
Ich bin mir nicht sicher. Ich sage, wir haben 400 Artikel im Jahr, inklusive von allen Rennen. Das mal 6 Saisons, fast 7 Saisons. 2700 klingt wie eine gute Richtung, glaube ich.
Also ich hätte jetzt gesagt, wir haben aktuell mehr Artikel, aber die haben wir noch nicht lange. Wir haben ja natürlich das auch ein bisschen ausgebaut, dass mehr Artikel geworden sind. In der Anfangszeit waren es weniger Artikel. Deshalb würde ich sagen, erste, zweite, dritte Saison waren es vielleicht nur 200 bis 250 pro Jahr, was dann sukzessive mehr geworden ist. Das wären für die ersten 3 Saisons wären 700, würde ich mal schätzen. Dann jeweils nochmal 300 für Saison 3, 1000. 350 für Saison 4 und 5 sind 1700 und dann noch jeweils 400. Ich denke, ich liege da etwas unter, Tobi. 2200.
Jetzt wird's spannend.
Punkt für Tobi B.
Ja!
Oh nein!
2700 war ja deine Antwort. Die richtige Antwort wäre 2916.
Oh. Nah dran! Aber Tobi hat auch gut vorgerechnet, finde ich.
Ja. Das hat auch durchaus alles Sinn gemacht und ihr wart ja auch beide relativ nah dran eigentlich.
Ja. Das heißt, am Ende vom Grid Dummies Quiz steht es 2-2-3. Tobi W. hat trotz seinem Aussetzer in der letzten Frage gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Tobi. Ist das eigentlich Routine schön für dich? Ist jetzt einfach nach 700 in Folge gewonnenen Quiz-Sendungen... Langsam muss es doch Routine werden für dich.
Nee, das nicht. Also ich persönlich sehe mich so wie der FC Bayern. Ich gucke nur auf mich und auf meine Leistung. Alles andere interessiert mich nicht. Und nein, Spaß beiseite. Hat natürlich ganz viel mit
vom
Glück.
Quiz zu Quiz.
Genau, hat natürlich auch ganz viel mit Glück zu tun. Ja, dass ihr jetzt beide meine Fragen nicht beantworten konntet, obwohl sie gar nicht so schwer waren. Ja, hat mich jetzt überrascht und hättet ihr nur eine von den Fragen beantwortet, hätten wir Gleichstand. Also so schnell ist das hier hopp oder top, gewinnen oder verlieren.
Aber letztlich ist und bleibt es ein Axiom, Tobi W. gewinnt dieses Grid-Dummy-Quiz und man kann nichts dagegen tun.
Nee, man ist komplett machtlos gegen ihn. Es ist einfach...
Es ist so wie bei Butterfly-Effekt. Da kannst du, selbst wenn du irgendwie die Regeln oder Fragen vorzeitig austauschst, irgendwas wird passieren, dass er trotzdem gewinnt. Naja.
Das war sie also, unsere große Diria-Vorschau in Überlänge, knapp eine Stunde E-Pod. Das haben wir selten. Aber es muss ja alles gesagt werden. Ich hoffe, alle sind jetzt vollumfänglich informiert vor dem, was am nächsten Wochenende in Diria passiert. Bei mir sind, glaube ich, keine Fragen mehr offen. Aber zwei Hinweise noch. Nummer eins, wer immer noch Fragen offen hat, der kann mal die Augen in Richtung Instagram richten. Da gibt es nämlich eine eigene neue Live-Vorschau. Wir haben das noch nie gemacht, aber ich habe richtig Bock drauf. Am nächsten Mittwochabend, live um 18 Uhr, der Abend, bevor es mit dem ersten Training losgeht in Saudi-Arabien, Livestream auf Instagram, @eformel.de, das ist unsere Seite, einfach ein Wort, eformel.de, da findet ihr uns mittwochs um 18 Uhr. Und wer noch nicht genug hat vom E-Pod, der kann natürlich in einer Woche wieder einschalten. Dienstagabend nach dem Rennen, 20 Uhr, wie in alter Tradition so üblich, selbstverständlich mit einer Live-Sendung. Da analysieren wir alles, was am Wochenende in Diriyah passiert ist, gucken auf die Gewinner und Verlierer, schauen, wie gut sich denn jetzt tatsächlich DS und Porsche und all die anderen Teams, die wir heute erwähnt haben, angestellt haben. Das wird sicherlich auch ein E-Pod mit Überlänge. Aber es gibt nach so Rennwochenenden auch immer eine ganze Menge zu erzählen. Den Stream findet ihr dann auf live.e-formel.de. Soweit also zu den Hausmitteilungen. Jetzt bleibt nur noch der Abschied, oder? Liegt euch noch was auf dem Herzen sonst?
Nö. Sonst nix. Ich glaube, es wurde eigentlich alles gesagt. Wer das nochmal nachlesen will, auf eformel.de findet ihr alle Zeitpläne, die Verlinkungen zu Streams, zum Live-Ticker und so weiter. Also, wenn ihr Fragen habt sonst, schreibt uns eine Mail oder über unsere Social-Kanäle. Aber ich glaube, wir haben sonst so ziemlich alles gesagt.
Na dann,
denk auch.
Euch allen ein schönes erstes Rennwochenende der Saison 2021. Und wir hören uns dann nach dem Diriyah-E-Prix wieder. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.